Das Jahr feiert man 500 Jahre Reformation. Diese Gelegenheit nutze ich gerade, für ein paar Aspekte von unseren Vorfahren aufzugreifen, von den Täufern, die mit euch, sie sind sehr gut, sie sind biblisch, sie sind herausfordernd, auch für uns heute. Bei dieser Predigt oder bei diesen Predigen sind mir zwei Punkte ganz wichtig. Wir als Mennoniten, wir als Täufer, wir sind nicht besser als die anderen. Es ist nicht, weil man Mennonit ist, weil man in den Täufer gemein ist, dass man wegen dem zu Heiler fährt oder über die anderen steht. Ich glaube, das ist wichtig, gerade wenn man so auf die Geschichte zurückschaut, das so zu betonen und zu wissen. Das Heil kommt alleine von Jesus. Was mir auch wichtig ist, ich töne vielleicht manchmal so veränderungsliebend. Ich will nicht Veränderung um jeden Preis. Aber ich will um jeden Preis Veränderung her zu Jesus Christus, einem wahren Fundament von unserem Glauben. Ganz nach dem Lieblingsvers von Menno Simons, der ja den Mennoniten den Namen gegeben hat, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Ich würde gerne zum Anfang noch beten. Himmlischer Vater, danke, bist du da mit unter uns. Danke, bist du ein Gott, der redet. Ein Gott, der sich Veränderung wünscht, Herr, zu deinem Sohn Jesus Christus. Du siehst ja in der Bibel, wer zu dir gehört, wer auf dich schaut, dem sein Leben wird heller und heller, bis es ganz da geworden ist. Und das ist die Veränderung, die Reformation in unserem Leben, wo du scheichen willst, die du dir wünschst, wo du begleitest, wo du unterstützt und auch provozierst. Vater im Himmel, scheiche uns offene Ohren für deine Stimme, ein weiches Herz, dass du es formen kannst. Wir wollen auf dich schauen, Herr, du Allmächtige, du Schöpfer vom ganzen Universum. Wir wollen uns von dir prägen, wir wollen auf dich hören. Danke, bist du heute da und redest zu uns. Dir gehört auch ihr. Amen. Reformation tönt dem Wort nach, mit euch gehört es schon so ein bisschen umformen. Es bedeutet eigentlich erneuern oder wiederherstellen. Wiederherstellen, was vorher war, was richtig war. Tut man den jetzigen Stand, die jetzige Situation reformieren. Das heisst, man tut es erneuern, man tut etwas wiederherstellen. Im 16. Jahrhundert ist ein Teil von der Kirche reformiert worden. Ein Teil von der Kirche hat sich also erneuert, hat ursprüngliche Werte wiederhergestellt, wo sie über Geschichte, über die Zeit verloren gegangen sind. Ich würde es gar nicht wagen, hier irgendwie eine Reformationsgeschichtsstunde abzuhalten, weil ich bin ziemlich sicher, dass ich das nicht so richtig habe. Aber ich will gleich ein paar Punkte euch jetzt so ein bisschen sagen, dass wir ein bisschen reinkommen in die Reformationsgeschichte. Ich weiß nicht, wie fit wir alle sind in dieser Thematik. Ich sage einfach ein paar Eckpunkte, wie es so um 1500 vielleicht ein bisschen war, was dort etwas passiert. Die normalen Bürger, vor allem auch die Bauern, denen ist es schlecht gegangen. Die waren unterdrückt, die hatten ein schweres Leben. Die Türken haben unser Land bedroht, oder mehrere Länder aus dem Osten. Das war eine Gefahr, wo man Angst hatte. Wie kommt das? Was passiert da? Und die Kirche hat das Volk eigentlich gedrückt. Die Kirche hat das ganze Heil für sich selber beansprucht. Es war die Wahrheit und nur die Wahrheit. Und hat noch den armen Leuten noch das Geld auch noch abgenommen. Man hätte zum Beispiel sich freikaufen von Sünden oder so. Schon viel vor der Reformation, also das war schon im 14. Jahrhundert, hat es schon Leute gegeben, das waren vornehmlich Männer, die aufgestanden und die Bibel können lesen. Das waren solche, die die Bibel lesen können, wo ihr seht, wie es heute funktioniert mit der Kirche. Das ist gar nicht biblisch. Das stimmen gewisse Sachen nicht. Da sind grosse Namen, der John Wycliffe oder der Jan Hus, die so Vorreformatoren sind, sieht man, die noch nicht den Grosswandel haben, ausgelöst, direkt, aber eben indirekt, vorher schon Leute vorbereitet und so Sachen sieht, wo es natürlich das geht, einfach nicht auf, das ist nicht in Ordnung. Zum Beispiel das Priestertum von der römisch-katholischen Kirche, wie das gelebt wird, ist nicht biblisch. Zum Beispiel Priester, die können nicht Sünden vergeben. Das ist nicht biblisch, dass ein Priester kann Sünden vergeben von jemandem. Heilige Gebilde, Reliquienverehrung sind falsch. Götzendienst, da hat man sich über Geschichte etwas aufbauen, das gar nicht so zur Bibel passt. Das Fegfeuer ist nicht biblisch, wo man geläutert wird. Drin geistliche Ämter, die sind nicht geeignet, für sie zu verkaufen, dass man Geld daran verdienen kann. Und viele andere Punkte hat es auch noch gegeben. Das ist dann je nach Person, die man jetzt auseinandernehmen würde, genau, sind es ein bisschen andere Punkte. Aber das war so die Richtung, wo die Leute gemerkt haben. Und auch bemängelt der Kirche sieht, das stimmt einfach etwas nicht. Am 31. Oktober 1517, vor 500 Jahren, sieht man, hat Martin Luther eine Liste von 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg genagelt, wo er sich hat geäussert oder ausgesprochen gegen Ablasshandel, eben wo man kann gegen Geld sich eine bessere Position schaffen für später, wenn man gestorben ist, wo die Kirche einfach Geld damit macht. Und das sind sehr viele von diesen Thesen, von diesen Punkt von diesen Behauptungen, die er aufgeschrieben hat, drehen um den Ablasshandel. Das ist dort, wo ihm das Fass ist überlaufen am Luther, wo er hat gesehen, jetzt rege ich eine theologische Diskussion an, die hat der Latinisch schon verfasst, er hat eigentlich gar nicht die Kirche reformieren, er hat einfach eine theologische Diskussion anregen. Der hat aber die Zangeren ergeben, man hat das so übersetzt, dass es die Leute verstanden auf Deutsch. Und dann auf einmal viel mehr Leute mitgeredet, als der Luther eigentlich hat vorgesehen hatte. Ich weiß nicht, vielleicht war er gar nicht dagegen gewesen, aber es ist auf jeden Fall dann anders rausgekommen. Der Buchdruck, haben wir ja auch schon gehört, ist dann auch so richtig in Gang gekommen. Da ist auf einmal ein neues Medium zur Verfügung gestanden. Bücher, wo man neue Ideen, vielleicht auch so aufständische, reformatorische Ideen auf einmal unter das Volk bringen. Und die ich Deutsch lesen konnte, die haben das natürlich gelesen, die anderen erzählt. Das ist ein Thema geworden, eben zum Beispiel die These unter dem ganzen Volk. Und dann ist klar, dass das in dieser Situation, wo es den Leuten schlecht geht, wo man sie drückt vor die Kirche, wenn er reinkommt und sieht, das ist gar nicht richtig, das entspricht ja gar nicht dem Wort von Gott, was die machen. Da ist der Teufel dahinter. Der hat das logischerweise auf Ruhe gegeben. Und selbstverständlich ist auch das Wort von Gott in der deutschen Sprache in diesem Zusammenhang massgebend. Auf einmal hat man die Bibel unter dem Volk gehabt, bei den einfachen Leuten, nicht nur bei den Studierten oder bei den Priestern, sondern alle, die ich lesen konnte. Das waren natürlich auch wieder nicht alle, aber die ich lesen konnte, die sich mit dem Wort Gottes ganz alleine in der Sprache, die sie verstehen, die man auf der Straße geredet hat, die sich befassen konnten, und miteinander reiben, was jetzt da eigentlich die Meinung dahinter ist, was gemeint ist mit diesen Versen in der Bibel. In dieser Zeit sind viele Männer und Frauen aufgestanden und haben die Reformation von Gedanken, vom Leben, von der Kirche wollen. Das war der Luther einfach einer, wo man jetzt in unseren Regionen sieht, das war der Anfang der Reformation, darum feiert man es jetzt auch heuer, Reformationstag eben, 31. Oktober. Das kann man ein bisschen verschieden sehen, und ich glaube, schon gar nicht so wichtig, aber etwa dann hat es angefangen. Die Leute waren alle einfach nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie die Kirche das Volk unterdrückt, mit der Art und Weise, wie die Kirche die Wahrheit für sich beansprucht und einfach vorgibt, was richtig ist und was falsch. Und ihr habt es vielleicht auch schon gehört, man kann so reformatorische Grundgedanken, wenn es verschiedene Reformationen in verschiedenen Regionen hat gegeben, könnte man sagen, und verschiedene Leute natürlich verschiedene Gedanken vertreten, kann man gleich sagen, so einheitlich ist eigentlich gewesen, wir werden nur durch Gnade errettet und nicht durch unsere guten Taten. Das war eh so ein wesentlicher Punkt gewesen, wo man sieht, das ist einfach falsch, wie man es bis jetzt erklärt bekommen, wie man es hat gedrückt bekommen. Die Werkgerechtigkeit ist direkt angegriffen worden. Wir werden durch unseren Glauben werden wir gerechtfertigt vor Gott und nicht durch unsere guten Taten. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Nur die Bibel ist die Grundlage von unserem Glauben, von unserer Nachfolge von Jesus und nicht irgendwelche kirchliche Traditionen, die sich über die Jahrhunderte ergeben. Auch ganz ein wesentlicher Punkt. Und zuletzt, nur Jesus kann die Grundlage sein für eine Glauben auf eine Erneuerung im Leben und nicht irgendwelche Taten oder Kirche oder so, sondern Jesus alleine ist die Grundlage von unserem Glauben, ist eben das Fundament, wo wir darauf bauen. Auch in der Schweiz hat es Reformatoren gegeben. Die berühmtesten sind der Calvin und der Zwingli. Die Namen, die sind auch gut. Der Calvin hat sehr, sehr weiten Einfluss gehabt und eigentlich bis heute, kann man sagen, ist sehr viel kalvinistisch prägt in der Theologie, wo man so findet unterwegs. Der Zwingli war in Zürich, hat dort sehr ähnlich eigentlich, wie auch die lutherischen Gedanken, hat er auch sich gewisse Sachen vorgenommen von der Kirche und gesehen, so, das stimmt nicht, das entspricht nicht der Bibel und das natürlich auch begründet. Der hat irgendwann noch in dieser Zeit einen Bibelkreis auch gegründet, wo er gesehen hat, das hat man dann sonst nicht gehabt, oder? Ist man zusammengekommen irgendwie in einem Haus und hat miteinander die Schrift gelesen, die auch die Bibel übersetzt hatte, die Zürcher Bibel. Ist sogar noch ein bisschen vorher fertig als die Luther Bibel. Ist noch ein bisschen weniger bekannt vielleicht. Aber die Schrift gelesen, die hat das miteinander diskutiert. Was ist eigentlich da die Meinung? Und das war dann so ein bisschen wie ohne Kern von dieser Reformation jetzt in Zürich zum Beispiel. Dort hier waren Männer drunter gewesen, wie der Konrad Grebel oder der Felix Manz, wo vielleicht der eine oder andere ohne Begriff ist, eben wenn es um die Täufergeschichte geht. Jetzt hat es aber eben in diesem Bibelkreis hat es jetzt Männer gegeben, die so radikal reformatorisch, sagen viele, waren, die es fast noch extremer gesehen als der Zwingli. Die waren auch der Meinung, ja, das stimmt nicht, das ist so, die sich vielleicht auch anspornen oder überhaupt wecken durch den Zwingli. Sie waren aber in gewissen Belangen sogar noch strenger als er. Und ihr seht, aber es ist doch noch mehr, ist nicht gut, als der Zwingli jetzt betont selber. Sie hat zum Beispiel gesehen, es reicht nicht, dass man Theologie und äussere Formen, wie Kirchenformen und so, reformiert, sondern es geht um einen einzelnen Mensch, der muss reformiert werden. Gedanken, unser Leben, Gesellschaft muss reformiert werden. Und das ist natürlich ein massiver Schritt noch weiter. Für uns ist es vielleicht jetzt fast ein bisschen lächerlich. Aber ob man einfach das Kirchensystem und die Theologie verändert oder sogar die ganze Gesellschaft, ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und viel radikaler, wenn man so will. Die sieht, der Glaube soll sichtbar sein und Früchte tragen. Der Glaube soll aufrecht und beständig sein, treu und prägt von der Liebe von Jesus Christus. Das ist schon so radikal reformatorisch, wo man sich abhebt von gewissen Eckpunkten von der Kirche, von den Vorgaben von der Kirche und ins Leben eingeht. Und seht, hier soll es Auswirkungen haben, das Leben mit Jesus Christus. Die Liebe, die Agape, die tätige Liebe soll man merken im Leben der Leute. Das wird die Gesellschaft verändern. Die auch seht, und das war gar nicht beliebt gewesen, natürlich bei vielen Mächtigen, Kirche und Staat müssen wir trennen. Die sind beide wichtig, aber die gehören nicht so eng ineinander verwoben, wie sie sitzen sind. Es schadet dem Zeugnis der Kirche, wenn die Kirche in Verbindung gebracht wird mit Macht, mit Status, mit Reichtum. Und das war dann sicher so gewesen. Die EU sieht, die Säuglingstaufe ist nicht wirklich biblisch. Der erwachsene Mensch, der selber denken und entscheiden kann, soll sich für oder gegen das Leben mit Jesus Christus entscheiden. Der soll sich entscheiden, aber in die Nachfolge gehen von Jesus und auch die Taufe als Bekenntnis, als Zeugnis können durchführen oder machen einfach und nicht ein Kind, das sich gar nicht selber entscheiden kann. Das war schon radikal und reformatorisch. Das haben nicht alle Reformatoren so gesehen. Und sie sieht die radikalen Frieden. Frieden ist das Herz vom Evangelium. Kriegsdienst und Gewalt soll man generell verweigern. Das ist in Anbetracht von der Situation mit dem drohenden Türk aus dem Osten natürlich auch ein Problem für viele. Das war sehr nach, das hat dann Konsequenzen gehabt. Wir wissen es, das hat dann Konsequenzen in so einer Situation. Ob man sieht, werde ich oder werde ich nicht. Aber die radikal reformatorischen Leute in diesem Bibelkreis oder auch an anderen Orten haben vertreten, dass man Gewalt nicht anwenden sollte. Dass Frieden das ist, was das Leben eines Nachfolgers von Jesus prägen soll. Nach meinem Verständnis könnte man sagen, dass am 21. Januar 1525 der geschichtliche Ursprung der Täufer ist. Dann haben sich auch ein paar, da ist auch der Grebel und der Manzi, der glaube ich auch dabei gewesen, und der Blaurock und so, haben sich getroffen in der Nähe von der grossen Kirche eigentlich, wo man sich eigentlich ja nur hat getroffen für Sättigs, haben sich ein paar Häuser weiter haben sie sich geheim quasi getroffen, auch so zu einer Austauschrunde und zur Diskussion darüber, ob man nicht eine Gemeinde, eine Kirche starten will, wo man eben radikal reformatorische Gedanken, so ähnlich wie ich vorher gesagt habe, auch vertritt und lebt, dass es eine Auswirkung hat in das Leben, was wir glauben, und nicht einfach irgendeine Theologie, so ein bisschen einen Wechsel, eine Verschiebung hat gegeben. Und dort hier in diesem Treffen sind sie sich gegenseitig getauft. Da ist dann ein ehemaliger katholischer Priester, ist mal von einem anderen hergestanden und hat gesagt, ich würde gerne von dir Taufe annehmen, als Zeichen, ja, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Eben nach dem neuen Verständnis, das sie gewonnen durch das lange Beten und Bibelstudieren, haben sie dann die Überzeugung angefangen. Und das war natürlich so ein kleiner brisanter Moment gewesen, kritisch, weil das war etwas Hochverbotenes, da irgendwie neben der Kirche durch. Erwachsene Taufen völlig daneben, oder? Und die hat das aber der gemacht. Es hat dann verschiedene Taufen gegeben, diesem Treffen. Und die waren dort einmütig zusammen gewesen. Und sie sind so vor dem Herr quasi im Gebet und so, sie sind miteinander unterwegs gewesen und eben das radikale Leben, die radikale Nachfolge wollen leben. Und das dann auch ausgeführt. Dort hier ist eigentlich wie der Startpunkt geschichtlich gesehen von den Täufern. Auch wenn es jetzt noch nicht wirklich offiziell in Gemeinde gegeben hat. Und mit solchen Sachen, das ist dann rausgekommen natürlich, die sind ja rausgegangen, evangelisiert quasi für die neuen Ideen, die radikale Nachfolge, wo man wirklich sieht, es soll eine Auswirkung haben, bis sie das Leben reichen, sie das erzählen und dann sind sich mächtige Gegner gemacht, sind vertrieben worden und verfolgt bis zum Tod. Das wissen wir. Es gibt viele inspirierende, herausfordernde Geschichten über Täufer. Viel, was der Täufer ist wichtig war, was ich glaube, wo ganz nach dem Wort von Gott ist, im Vergleich, was man heute manchmal so sieht oder hört. Was es wirklich sich lohnt, wieder sich herauszufordern von diesen Gedanken. Und es gibt leider auch viel, das möchte ich auch nicht verheimlichen, oder das wollen wir auch gerne wieder sehen und sagen oder dazu stehen. Es gibt auch viel in dieser Geschichte der Täufer, die nicht rühmlich war, wo Reformation hin oder her einfach weit neben dem Wort von Gott durchgegangen ist, wo nicht gut war. Das gibt es auch dort. Wir sind drei Aspekte von unseren geistlichen Vorfahren, von diesen Täufern aus den Anfängen, sind mir ganz wichtig und eigentlich wie nach dem Herz. Ich will nicht sagen, es sind nur drei, aber das sind so drei, die mir besonders wichtig sind oder die mich besonders faszinieren. Und das ist übrigens auch, gibt auch die drei Themen von dieser Predigreihe, die wir heute starten. Das ist erstens der Mut zu der Reformation, Mut zur Veränderung, Bereitschaft zur Veränderung, Bereitschaft auch zur Radikalität. Das ist andererseits das gemeinsame Bibellesen, sehr täuferisch, reden wir in einer Woche darüber. Und das ist drittens, ein Leben zu führen, wo die Liebe von Gott zu den Menschen drinnen sichtbar wird. Ein Leben, das einen Unterschied macht zum Normalen, wenn das Normale einfach das ist, was die meisten haben. Ein Leben, wo die Liebe Gottes drinnen sichtbar wird. Im Alltag einen Unterschied machen. Heute wollen wir uns jetzt ein bisschen am Ersten widmen, der Mut zur Reformation. Bist du bereit für Reformation? Dann hat es die Reformation gehabt. Wenn man so fragt, mit der Reformation ist klar, das ist ja schon lange her, aber Reformation im Sinn von Erneuerung, von Wiederherstellung, darf es auch heute geben. Sind wir bereit für Reformation? Reformation fängt damit an, dass man merkt, etwas stimmt nicht. Irgendeine Situation oder irgendeine Behauptung oder irgend so ist suboptimal. Das ist nicht ganz richtig. Da klemmt irgendetwas. Es muss nicht völlig falsch sein, aber es ist eigentlich nicht ganz richtig. Es könnte besser sein. Und du reformierst dann den problematischen Umstand, indem du dein Denken, dein Handeln anpassest, her zu dem Richtigen. Dann reformierst du den problematischen Umstand. Also Reformation hat eigentlich auch mit Lagat zu tun, Reformation hat mit Veränderung zu tun. Das ist das Erkennen von einer Situation, die nicht passt, ein Sehen, wo man eigentlich her will, und dann ist der Weg, das ist die Reformation, das Umdeichen, das Erneuern. Etwas, das die Ordnung oder einen Wert aus Gottes Wort wiederherstellt in deinem Leben. Ich kann natürlich nicht sagen, welche Punkte müssen jetzt reformiert werden. Erstens sind es wahrscheinlich zu viel, zweitens hat die sich nicht für das. Sonst sage ich schon, wenn ich etwas klar sehe. Aber ich kann so Beispiele geben, wo ich denke, tendenziell dort könnte es klemmen. Und das mache ich jetzt. Ich lese mal aus Matthäus 22, 34 folgende. Als die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, das ist noch eine andere, auch gute Geschichte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzes, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Da zitiert er aus 5. Mose. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wieder ein Zitat aus dem Mose, aus dem 3. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Bist du bereit für Reformation? Wie sieht jetzt zum Beispiel deine Zeiteinteilung von deinem Leben im Hinblick auf das höchste Gebot aus? Wie verbringst du deine Zeit? Was machst du, wenn du alleine bist? Was denkst du, wenn du alleine bist? Was heisst für dich, Gott von ganzem Herzen zu lieben? Und inwiefern ist es vielleicht auch anders, Gott mit dem ganzen Gemüt zu lieben oder mit ganzer Kraft, je nach Übersetzung? Was bedeutet das für dich? Das ist das höchste Gebot, hat Jesus gesagt. Was bedeutet das für unseren Zeitplan, einfach zum Beispiel? Auf welche Art und Weise redest du mit Gott? Auch über diese Fragen. Kennst du seine Sicht, Gottes Sicht auf dein Leben? Auch im Hinblick auf diese Frage, auf das höchste Gebot, wo ein Gutes ist, wo ein Segen drin ist, wo befreiende Aspekte drin sind für uns, weil es Gott gern gut meint für uns. Da drin ist die Lösung, Jesus sieht, drin ist die ganze Lösung für alle Probleme drin versteckt. Philipp hat vor einer Woche gesehen, was uns Zuversicht traubt. Die sie da waren, ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch daran? Das war ziemlich am Anfang. Ich erinnere mich noch gut daran, weil ich glaube, ich bin eher vor Luther, bin ich gerade dran, bleibe hängen oder den Rest gar nicht mehr so gut zuhören. Es hat mich gedacht, das trifft auch für uns irgendwie wieder nach auf den Kopf. Mit diesen drei Punkten, die uns Zuversicht rauben können. Und die sind mir wieder zu Sinn gekommen in der Vorbereitung. Auch diesbezüglich könnte ich mir gut vorstellen, dass wir Reformation nötig haben bei uns. Das waren Müdigkeit, Versagen und Angst. Es gibt Leute hier, die haben nicht darauf geachtet, dass ihr geistlicher Tank sich geleert hat, dass nicht mehr viel drin ist. Die laufen auf dem Zahnfleisch, sieht man manchmal, oder auf den Felgen. Sie dürren eigentlich ausbrennt. Die Entscheidungen, die sie treffen, die werden eher schlechter. Ich will ihnen nichts anheben, aber das weiß man, das wird eher schlechter. Das ist nicht mehr so weitsichtig häufig. Die Reaktionen werden aggressiver, unpersönlicher, kälter. Die Geduld wird halt kleiner und eben die Zuversicht geht verloren. Die Hoffnung auf das Leben, das uns Jesus Christus hat versprochen und für uns parat hat, auf das, was noch kommt, wird irgendwie kleiner. Es gibt Leute auch hier, die wissen schon lange, dass sie Versager sind. Dass sie es nicht werden schaffen, wie die anderen, die nicht Versager sind. Das kann sein, dass man das von uns gar nicht sieht. Das ist mehr drin innen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das hockt in uns in, das Versägersein. Das ist so wie ein Wissen. Vielleicht ist es ja eine Strafe von Gott für etwas, was wir mal falsch gemacht haben, wissen wir. Und sicher ist auch, dass die Versäger wieder werden versägen, wenn sie etwas anpacken. Nicht gerade gegen vielleicht, aber sie werden wieder versägen, weil sie Versäger sind. Was denkt ihr, wie eine solche Einstellung, so ein Herz, so ein Wissen drin, so eine Festlegung, was das für einen Einfluss darauf hat, wie ich mein Leben führe, wie ich mich entscheide, wie ich auf andere wirke, was ich für eine Atmosphäre verbreite, als Versager. Da kann man sogar im nicht frommen Bereich schon viele Studien lesen, dass das einen sehr grossen Einfluss hat, auf wie wir tun. Wie wir dann wirklich versagen. Es gibt auch Leute hier, das weiß ich, die Angst. Die Angst vor Menschen, die Angst vor dem Teufel, die Angst vor der Endzeit, was da auskommt, Angst vor der Dunkelheit. Angst engt uns ein. Die frisst uns auf, die zerstört und nimmt uns Energie. Bist du bereit für Reformation? Stell die Ordnungen von Gott in deinem Leben wieder her. Auch wenn du bei diesen drei Punkten das Problem hast, auch wenn es schwierig ist. Konzentriere dich auf Jesus, auf unseren Herr, auf das Licht, auf die Wahrheit, auf das Leben. Er ist der Weg, der Herr, Jesus Christus. Aus diesen Klemmern, aus diesen Zuversichtsräubern rauszukommen und uns nicht von denen zu befehlen, wie wir unser Leben leben sollen, sondern auf ihn schauen, auf die Wahrheit. Bist du müde? Ist dein Tank leer? Besprich mit Gott deine Prioritäten. Gang zu ihm. Komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gott will nicht, dass du auf dem Zahnfleisch läufst. Das ist nicht sein Plan. Hast du versäht? Willkommen im Club. Wir haben alle versäht. Versägen gehört zum Menschsein. Das ist einfach so. Leider, aber es ist eine Wahrheit. Und wir müssen uns nicht zermürben von dieser Tatsache. Ich lese aus Galater 2, 16. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Und Jesus hat gesehen, Markus 2, 17, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Versager. Jesus ruft Versager. Jesus ruft uns. Wir, die es nicht haben geschafft. Die nicht so da, wie es hätte sein sollen. Genau für uns ist er am Kreuz gegangen. Genau für uns ist er gestorben, auferstanden, er lebt. Und er hat die Kraft, uns aus diesem Versägertum rauszunehmen, eine neue Sicht zu geben, eine neue Sicht auf unser Leben. Hast du Angst? Dann ist sicher ein guter Anfang, sich zu überlegen, woher kommt die Angst, mit Gott darüber zu reden. Was ist der Ursprung von dieser Angst? Das klingt manchmal schon in Zusammenhang und hat irgendwo bei etwas, was war, was gesehen wurde oder was auch immer, hat das einen Ursprung, die Angst. Wo der Teufel uns fesseln will, wo er froh ist und dankbar, wenn er uns knechten kann mit Angst. Angst hat Wucht, wenn man sie lässt. Beruf dich auf den Geist von Jesus, der in dir lebt. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Geist von Jesus verdrängt Angst. Jesus hat nicht Angst. Jesus weiß, dass er über allem steht, auch über deine Ängste. Und er kann dir die auch fortnehmen. Akzeptiere nicht Müdigkeit, Versagen und Angst als Bestandteile von deinem Leben, wenn es schon lange so ist. Akzeptiere das nicht. Das ist nicht der Plan von Gott mit dir. Da ist Reformation nötig. Bist mutig und mach den Schritt von den Reformen, vom Umteichen. Das fährt häufig, fährt es im Teich an. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ein letzter Punkt: Reformation braucht Mut. Etwas anzusprechen oder etwas anzugehen, auch mit wirklich Veränderung bewirken im Leben. Beim eigenen Leben, bei anderen. Etwas, was nicht gut ist, anzupacken, ist häufig ein Risiko für uns. Das ist halt einfach so. Wir können den Status verlieren. Das ist wirklich ein echtes Risiko. Wir können Freunde verlieren. Vielleicht auch echte Freunde. Wir können Macht oder Einfluss verlieren. Wir könnten ausgelacht werden, schräg angeschaut, hinterfragt von den anderen um uns herum. Das ist ein Risiko, das ist logisch, das will man nicht. Das zieht uns nicht dorthin. Wir könnten schon nur missverstanden werden, weil die anderen ja nicht wissen, wie wir es meinen. Das ist ein Risiko, das wir eingehen, wenn wir Reformen angehen in unserem Leben, in unserem Umfeld. Vor 500 Jahren ist man das Risiko eingegangen, schwer gefoltert zu werden, bevor man dann verbrannt oder erträgt wurde. Viele von unseren Vorfahren haben das in Kauf genommen. Die haben sich das Risiko sehr wohl überlegt, weil das vor der Tür gehockt. Die haben sich das überlegt und haben sich entschieden für die bedingungslose Nachfolge an Jesus Christus, weil das einfach auch Priorität war. und das haben sie gelebt. Bedingungslos. Samt Risiko haben sie das auf sich genommen. Sie sind gestorben als aufrechte Zeugen von Jesus, häufig. Es sind ja nicht alle so gestorben, aber häufig. Sie sind gestorben als aufrechte Zeugen von Jesus, weil sie für die Erwachsenentaufe eingestanden sind. Dort hatten sie eine Überzeugung, dass das richtig ist, nach dem Wort von Gott. Sie sind für eine unabhängige Gemeinde eingestanden. Für die Friedensbotschaft von der Bergpredigt. Das waren ihre Prioritäten. Und sie wussten, dass sie das Risiko vom Tod auf sich nehmen. Vor Folter, das ist nicht gebig erschossen. Das ist ganz grusig gegangen. Die letzten Worte von Michael Sattler, der schon ein Täufer war, bei seiner Urteilsverkündigung. Ich habe zuerst mal überlegt, ob ich sagen soll, was das Urteil war. Er spare sich jetzt. Es ist bestialisch. Er hat gesagt, ich bin nicht gesandt, über das Wort Gottes zu rechten. Wir sind gesandt, davon zu zeugen. Deshalb werden wir uns unter kein anderes Recht begeben. So wir uns aber dem Gericht nicht entziehen können, sind wir bereit, um des Wortes Gottes willen zu leiden, was uns zu leiden auferlegt ist. Welchen Gegenwert hat für dich radikal biblisches Leben? Wenn es nicht zu deiner Umgebung passt, was du vertrittst, was du glaubst, welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Welches Risiko gehst du ein? Bist du bereit für Reformation? Wir beten zusammen. Himmlischer Vater, danke für dein Reden. Danke für die Ideen, die du uns gibst, auch gerade über die Geschichte von unseren geistlichen Vorfahren selber, wo vielleicht Bedarf ist, neu auszurichten, wiederherzustellen, zu erneuern, zu dir her, zu deinem Wort, wo Wahrheit ist, wo du dich äusserst uns gegenüber, was du gedacht hast für uns, für unser Leben. Ich danke dir, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, Schritte zu gehen zu dir. Dass wir nicht müssen machen, sondern uns dürfen hergeben. Der Reformation, die nur du kannst scheichen im Herz. Wo du willst scheichen in unserem Herz. Vater im Himmel, ich wünsche mir, dass wir dich lieben von ganzem Herzen. Mit unserer Seele, mit unserer ganzen Kraft. Dass wir Risiken hier auf dieser Welt eingehen, dir zu lieb. Dass wir aufstehen für dich, wenn etwas nicht passt. Dass wir uns selber erneuern durch den Heiligen Geist. Lob, Dank und Ehre gehört dir, himmlischer Vater. Amen.